dass wir hören, was du uns zu sagen hast. Und sei mit dem Dick, dass er das sagt, was du willst. Amen.
Wir beginnen heute mit einer Reihe über Christ und Arbeit. Und wir werden im Laufe der nächsten Woche verschiedene Menschen aus unserer Mitte hören, die berichten werden über gewisse Aspekte der Arbeitsmoral, der Arbeitsbelastung, vom Wert der Arbeit, vom Wert des Menschen und so weiter. Verschiedene werden predigen, verschiedene werden Interviews geben, verschiedene werden die Interviews halten. Und ich habe mich so gefreut bei der Vorbereitung dieser Serie. Da waren viele Menschen jetzt beteiligt oder sind viele beteiligt und viele wurden angefragt und alle haben spontan zugesagt. Keiner hat gesagt, ich drücke mich, lass einen anderen reden. Es sind auch einige hier, die hier vorne noch nicht viel gestanden sind und auf deren Wort sind wir ganz besonders gespannt. Ja. Schön, heute Morgen beginnen wir ohne Interview, weil ich etwas länger predigen darf und dann wird das mit dem Interview immer ein bisschen schwierig, weil heute geht es um das Fundament, aber ich habe extra eine größere Uhr, sodass ich pünktlich schließen kann mit meiner Predigt, dass ich es besser sehe, ja, weil ich selber festgestellt habe, dass ich da etwas undiszipliniert bin, also Entschuldigung. Ich will versuchen, mich zu bessern, aber das ist immer schwierig. Ne? Jetzt hatte ich doch auch noch so ein Ding. Danke Stefan. Ja, heute Morgen also die Grundlagen von unserer Serie über Christ und Arbeit und zwar mal so ein paar Schneisen, die wir schlagen in diesem Thema anhand der Bibel. Arbeit im Licht der Bibel. Nun, grundsätzlich können wir sagen, alles Leben ist Arbeit. Wenn wir hier sitzen, wird gearbeitet, an uns wird gearbeitet, ohne dass wir es sehen. Unser Herz ist beschäftigt, unsere Nieren, unsere Milz auch. Schon gedankt für deine Milz, dass die heute arbeitet. Ganz vergessen. Ne? Meine Augen arbeiten, meine Ohren arbeiten. Und es kann nur leben, wenn es arbeitet. Und sei dankbar, dass es arbeitet und dass sie so treu darin sind und nicht nachlassen, sonst würden wir gleich umkippen. Also, in ein Organismus, das lebt, funktioniert es nur mit Arbeit. Sonst geht es nicht. Das ist die Grundlage, wie wir sagen können. Und auch das, was wir nicht sehen, ist nicht einfach still. Schau mal in ein Mikroskop, das haben wir wahrscheinlich alle schon gemacht. Da wird gearbeitet, die Moleküle sind sehr beschäftigt. Ich weiß noch als Junger, wie ich da zum ersten Mal in so ein Glas guckte und so begeistert war, als ich die Blätter anschaute. Das sind nicht einfach Blätter, da bewegt sich alles Mögliche. Er lebt auch. Muss ich ein bisschen weiter weg? Ich habe gemeint, da klopfte einer. Also, alles Leben ist auch Arbeit, voller Energie und Dynamik und das wirkt der Schöpfer. Und jetzt habe ich heute Morgen 4 Punkte, um es daran klar zu machen. Und wir leiten das immer ab von Gott. Und wir werden auch noch sehen, wie viel Einfluss das Bild, das wir von Gott haben, auf unsere Arbeit hat. Gott arbeitet und wir. Die biblische Botschaft beginnt mit dem ersten Wort, das heißt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Er ist an der Arbeit, er arbeitet in Schöpfung, Erlösung, Begegnungen, Führungen, Begabungen, Segnungen. Und Jesus sagt im Neuen Testament, mein Vater hat bis heute nicht aufgehört zu wirken und weil er wirkt, wirke auch ich. Also Jesus leitet sein Wirken ab vom Wirken Gottes. Das ist die Grundlage. Weil er wirkt, wirke auch ich. Und wir sehen in diesem Vers, Gott hat nicht angefangen mit Arbeit, die Schöpfung geschaffen, dass alles schön funktioniert und dann hat er so seine Arme über so geschränkt und hat sich in den Sessel gelegt und hat zugeguckt. Nein, es steht hier, mein Vater hat bis heute nie aufgehört zu wirken. Gott ist aktiv, auch heute. Wir haben einen arbeitenden Gott. Aber bei der Arbeit ist ganz wichtig zu sehen in der Bibel, Arbeit steht immer in dem Bezug zum Dienst. Arbeit ist Dienst. Arbeit ist nicht nur zum persönlich Reichtum vermehren, zum sich irgendwie auf dem Thron setzen, sondern Arbeit ist Dienst. Der dreieinige Gott steht im Dienst. Vater, Sohn und Heiliger Geist dienen einander und gemeinsam dienen sie den Menschen, der zu Gottes Ehre geschaffen wurde. Ja, und damit dürfen wir keinen Unterschied machen, sagt Jesus ganz deutlich. Wir machen viele Unterschiede bei der Arbeit zwischen würdige und unwürdig, zwischen hoher gestellter Arbeit und niedriger Arbeit. Jesus macht das nicht. Und das sehen wir, die Jünger hatten da nämlich auch so ihre Fragen. Und Jesus geht auf ihre Diskussion, die sie untereinander hatten, ein und sagt, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an den anderen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Ich nehme dein Mikrofon, weil das stört mich jetzt doch zu sehr. Es wird deutlich, Jesus macht keinen Unterschied. Upsa, dann bin ich zu weit gegangen. Er macht keinen Unterschied zwischen hochstehender Arbeit und niedrigstehender Arbeit. Und das war für die Jünger neu. Das war neu. Deswegen haben sie gefragt, wer ist der Größte? Und Jesus macht deutlich, dass es bei ihm ganz andere Regeln gibt. Er hat dann später die Jünger die Füße gewaschen, um zu zeigen, ich zeige euch ein Vorbild. Es geht nicht darum, wer ist höher gestellt und wer ist niedriger gestellt. Auch der Vorgesetzte dient. Kein Unterschied zwischen dem. Und Leute, ich darf euch vielleicht ein wenig enttäuschen. Auch im Himmel wird gearbeitet. Freust du dich auf den Himmel? Auch im Himmel wird gearbeitet. Die Engel arbeiten. Die Engel sind dienstbare Geister, ausgesandt um deren Willen, die das Heil ererben sollen, sagt die Bibel. Ja, also der Himmel ist kein Sklavenland, wo man sich hinlegt und gar nichts mehr zu tun hat, außer auszuruhen und zu singen. Nein, das ist ein falsches Bild, das die Bibel nicht vermittelt. Und Gott setzt auch die ersten Menschen nicht in ein Schlaraffenland, sondern in den Garten Eden mit einem Auftrag. Das werden wir noch sehen. Und das Bild, das die Religion von Gott hat, hat sehr viel Einfluss auf sein Leben, auf seine Arbeit und seine Moral. Zum Beispiel im Islam haben wir kein Bild, dass der Himmel ein Ort ist, wo Gott arbeitet und die Engel und so weiter. Sondern da ist das Bild, dass der Islamist, soweit er der Moslem, soweit er ein Mann ist, sich hinlegen kann und sich begnügen an all die Früchte und 70 Jungfrauen dienen ihm. Und was soll dann Himmel sein für Jungfrauen? Ein komisches Bild. Und dieses Bild hat großen Einfluss auf die Einstellung zur Arbeit. Das sehen wir auch im Buddhismus. In dem Buddhismus ist Buddha der, der nichts mehr tun muss. Entsprechend beleibt wird er auch meistens dargestellt. Das hat Folgen für das Leben dieser Menschen. In Afrika ist das genauso. Wir werden das heute Morgen im Laufe der Ausführungen noch erkennen. Das Gottesbild hat großen Einfluss auf unsere Arbeit und auf unsere Arbeitsmoral. Seht zu, Paulus Zeiten war es der Meinung unter den griechischen Philosophen, das Höchste ist, nie mehr zu arbeiten mit den Händen, sondern nur zu denken, zu philosophieren und sich die Hände schmutzig zu machen. Das war eigentlich eine Aufgabe der Sklaven. Und teilweise steckt das noch so ein bisschen in uns. Denkarbeit ist höhere Arbeit als handwerkliche Arbeit. So ein Unsinn. Und Paulus hat sich dagegen gewehrt und hat extra mit den Händen gearbeitet und hat gesagt, ich arbeite mehr als Sie alle. Ein falsches Bild von Arbeit durch ein falsches Gottesverständnis.
Das haben wir auch ganz lange noch im Christentum so gehabt. Und erst durch die Reformation wurden neue Akzente gesetzt. Luther hat sehr scharf geredet über das Mönchtum. Es gab ja damals Tausende von Mönchen und Kloster. Und das war so die geistliche Arbeit und das andere, das war die niedrige Arbeit. Und Luther hat eingeführt, ein Beruf. Der Begriff Beruf ist in die deutsche Sprache eingegangen durch Luther. Und der Begriff Beruf hat Luther abgeleitet von Berufung. Und hat deutlich gemacht, der Gottesdienst findet auch beim Bauer auf dem Land statt. Auch beim Schreiner, der den Schrank macht. Das ist genauso Gottesdienst, wie wenn ich predige. Und das war ein ganz neues Bild, das Luther gab vom Arbeit, vom Dienst. Und nicht mehr der Unterschied, der höher gestellte Dienst, der geistliche Dienst und der, nenn es mal so jetzt, der ungeistliche, weltliche Dienst. Er hat einen neuen Begriff geschaffen und ein neues Bild vermittelt. Und bei Calvin ging es nochmal weiter. In Calvin hat auch dieses, was die Reformatoren angefangen haben, das neue Bild von Arbeit, weitergeführt und sagt, es geht bei der Arbeit um das Dienen und das Verdienen ist nicht dazu da, dass man immer reicher wird und das anhäuft, sondern der Verdienst ist dazu da, dass es wieder investiert wird in die Familie, in die Arbeit, in die Firma. Es entstand der biblische Kapitalismus sozusagen durch Calvin. Und der ganze westliche Welt, gerade auch in den nördlichen Atmosphären hier auf unserer Welt, ist von diesen Reformatoren geprägt. Und überall, wo der Protestantismus hingekommen ist, könnt ihr schauen, ist Wohlstand. Das ist nicht zufällig so, sondern haben Luther und Calvin und diese Reformatoren bis heute zu verdanken. Und wenn die Menschen schimpfen über die Kirche, dann ist es gut, du weißt solche Dinge und kannst dich ein bisschen aufklären. Vielleicht hilft das. Wir haben diesen Menschen sehr viel zu verdanken. Es hat ganz großen Einfluss auf unsere Arbeit. Ja, nun. Ja, wo der Protestantismus hinkommt, da ist Wohlstand. Jetzt gehen wir wieder zurück zu unserem Schöpfer und da lesen wir, wie Gott den Menschen einen Auftrag gibt. Und der erste Auftrag, den Gott den Menschen gibt, ist ein Arbeitsauftrag. Gott, der Herr, nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und bewahren. Also Gott setzt den Menschen in einem Umfeld mit einer Aufgabe. Das ist dein Arbeitsplatz. Einen Garten. Da wuchs zwar noch kein Unkraut, aber da gab es viele Aufgaben zu tun trotzdem. Und die ersten Menschen sollten diesen Garten bebauen und bewahren. Man kann auch sagen, Gott hat einen Leistungsauftrag hier gegeben. Er hat Freude an der Arbeit. Er freut sich, wenn das Geschöpf das tut, was er in ihn eingelegt hat. Gott freut sich an den schwimmenden Fischen und an den fliegenden Vögeln. Er freut sich nicht nur, wenn ich predige, sondern er freut sich genauso, wenn du Schreiner bist, einen Schrank machst, du machst ihn gut. Und wenn du im Büro bist und machst deine Arbeit sauber und zum Wohl der Menschen, dann ist er genauso darin gegenwärtig, wie er gegenwärtig ist, wenn wir sein Wort verkünden. Er wirkt dort. Dort ist dein Gottesdienst. Dort will er mit dir sein. Und das gibt uns ein neues Bild gegenüber Arbeit. Ja, nun gehen wir ein bisschen weiter. Dann sehen wir auch, dass Gott nicht nur den Menschen einen allgemeinen Auftrag gibt, sondern auch Begabungen ausspricht und Begabungen verteilt. Bei der Stiftshütte hatte Mose den Auftrag, gewisse Menschen für gewisse Aufgaben anzufragen. Und da lesen wir, seht, der Herr, sagt Mose, hat Bezalel mit Namen berufen und ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Kunstfertigkeit, Verstand und Können und für jedes Kunsthandwerk, und zwar Pläne zu entwerfen, um in Gold, Silber und Bronze zu arbeiten, auch im Schneiden von Steinen, hat er ihn begabt, damit er in jedem künstlerischen Werk arbeiten kann. Also wir sehen hier, Gott hat nicht nur geistliche Gaben verteilt, sondern auch künstliche Gaben in den Menschen gegeben. Und inspiriert diese Menschen zu etwas, was zum Wohl von seiner Stiftshütte, von seinem Tempel gebaut werden soll. Ich bin überzeugt, dass wir nicht nur Inspiration in der Bibel haben, sondern dass wir auch Inspiration finden, zum Beispiel in wunderbaren Musikwerken von Händel, von Bach und von vielen anderen, dass Gott heute dadurch predigt. Genauso. Er will durch dich auch predigen. So will Gott will deine Arbeit gebrauchen. Wenn du jetzt morgen wieder an deine Arbeitsstelle gehst und bist dir bewusst, Gott ist mit mir in die Arbeit. Und er will, dass ich es gut mache, dass diese Arbeit ein Gottesdienst ist. Dann geschieht auch etwas dadurch. Und das ist wunderbar, wenn ein Mensch das erlebt. Das gibt unserer Arbeit eine hohe Würde. Also wir merken, Arbeit, wie wir manchmal meinen, hat nichts mit Sünde zu tun. Es ist nicht so, dass Gott nicht arbeiten würde. Arbeit gab es schon vor dem Sündenfall. Ja, aber wir wissen natürlich, es ist ein Problem entstanden. Es gab den Fall des Menschen und da kam Arbeit auch noch in ein anderes Licht. Das sehen wir hier. Adam sprach zu Gott,
Gott sprach zu Adam, Entschuldigung, das ist gut, dass ihr gut leset, ich habe es auch gerade jetzt gemerkt, habe es nochmal falsch irgendwie.
Weil du, sagt Gott, auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen. So sei der Erdboden deinetwegen verflucht. Mit Mühsal sollst du davon essen, alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen. Und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden. Da sehen wir Arbeit bekommt Widerstand, bekommt Dornen und Disteln. Es ist Schweiß da. Das heißt, in der Arbeit gibt es Widerstand. Und nun sehen wir beides. Arbeit ist Segen und Arbeit ist Fluch. Arbeit ist behaftet mit einem segnenden Gott, der uns begleitet und mit Widerstand, der uns das schwer macht. Und dann siehst du im Alten Testament, wie Gott den Segen auf die Arbeit schützen will. Wie er den Menschen schützen will, wie er den Armen schützen will, wie er zu den Leuten sagt, das Land soll nicht ganz abgeerntet werden. Ihr sollt etwas an den Rändern und in den Ecken stehen lassen für die Armen, dass da auch noch ein paar Ähren sind, dass die auch zu essen haben. Und er schützt die Witwen und Waisen. Und er hat ein Sozialsystem, um den Menschen, die nicht so viel haben, zu schützen. Also wir merken, Gott will nicht einfach diese Arbeit nun dem Bösen überlassen. Aber wir haben da folglich mit zu kämpfen. Also das Erste war, man Gott gesehen, Gott arbeitet und wir leiten daraus ab, wir arbeiten auch. Das Zweite, was wir sehen, ist, Gott ruht. Und das hat auch für uns genauso Folgen. Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Ja. Also hier kommt das sogenannte Sabbatgebot. Gott hält Rückschau auf sein Werk. Es braucht einen Moment, um auch zur Ruhe zu kommen, zur Besinnung zu kommen. Gott hat also eine Ordnung geschaffen zwischen Arbeit und Ruhe, zwischen Tag und Nacht, zwischen Sonntag, Sabbat und Werktag. Er hat sogar ein Sabbatjahr für das ganze Land angeordnet, wie wir im Alten Testament sehen, dass nach 7 Jahren das Land ein Jahr ruhen sollte. um deutlich zu machen, selbst das Land, selbst die Erde braucht Erholung. Gott macht also klar, die Arbeit wird nicht vergöttert. Die Arbeit steht nicht im Zentrum. Es ist nicht nur Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten. So wie man so sagt, I'm workaholic. Ich las einmal ein Inserat von einer christlichen Werk, wo sie einen Workaholic gesucht haben. So stand es tatsächlich drin. Aber ich dachte, Mensch, Mensch, total falsch. Gott nicht verstanden. Und man meint, das sind dann die besonders Guten, die nur arbeiten und nicht zur Ruhe kommen. Gott sagt, nein, so ist es nicht. Hier Psalm 127. Wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten die Arbeiter vergebens daran. Wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter vergebens. Vergebens ist es für euch, dass ihr früh aufsteht, euch spät niedersetzt, das Brot der Mühsal esst, so viel gibt er seinem Geliebten im Schlaf. Also Gott macht deutlich, dass du kannst dich noch so anstrengen, darum geht es nicht, du musst es mit Gott tun. In der Beziehung mit Gott tun. Er muss es letztlich segnen. Er muss deine Hände, dein Denken, deinen Mund gebrauchen. Dann wird es gut, dann wird es konstruktiv. Und wenn du meinst, ich kann es ohne Gott einfach mit viel Schaffen auch erreichen, dann verrechnest du dich. Jesus hat dazu ein Beispiel gesagt. Es war ein Kornbauer, der war sehr fleißig. Der hat gearbeitet von morgens bis abend. Dann hat er gesagt, jetzt habe ich so viel gearbeitet, jetzt endlich darf ich mal ausruhen. Und in jener Nacht sagt Gott zu ihm, du Narr, heute musst du sterben. Und für wen ist das alles jetzt? Und damit macht Jesus deutlich, wenn wir meinen, wir könnten es ohne Gott mit sehr viel Fleisch tun, das ist nicht Gott wohlgefällig. Dann verrechnen wir uns sehr. Und die Reformatoren haben ja diese Worte geschaffen, ora et labora. Ich habe eine Schwägerin, die ist einiges älter als ich, und ihr Vater war Fischer und Fährmann in Holland, auf einem Seitenarm vom Rhein, auf der Eisel. Und ich bin als Junge ab und zu bei ihnen gewesen, habe auch dort übernachtet. War immer sehr spannend, denn morgen ist man mit dem kleinen Fischerboot raus und hat man die Aale gefangen. Er war spezialisiert auf Aal. Und dann haben wir so die Aale gefangen in den Netzen. Das war für uns als Junge noch recht spannend, die klibberige Dinger da. Und er war auch Fährmann und hatte ein Ruderboot. Das war also schon lange her, ne? Die jungen Leute können sich das fast nicht mehr vorstellen. Ein Ruderboot. Und damit hat er die Leute auf die andere Seite gebracht. Die kamen dann manchmal mit dem Fahrrad. Und in seinen Rudern hat er ein Wort, in dem einen Ruder hat er eingeritzt, ora, und in dem anderen Ruder, labora. Das war so sein Traktat, oder? Und dann ist er mit so rausgerudert. Und ich kann mir vorstellen, ich habe das jetzt nicht direkt miterlebt, aber ich kann mir vorstellen, dass Leute dann, während er so auf die andere Seite gerudert ist, gefragt haben, naja, hat das zwei schöne Namen, sind das deine Töchter, die du da eingraviert hast? Ora und Labora. Und dann konnte er natürlich gleich deutlich machen, dass es beides braucht. Das Beten, Ora, und das Labora, das Arbeiten. Und wenn man nur an einem dreht, dann dreht man sich im Kreis. Es braucht beides. Ja, das wird auch deutlich und Gott ruht auch. Wir gehen weiter. Der dritte Punkt, Gott lohnt. Also wir leiten es alles von Gott ab. Er arbeitet, wir auch. Er ruht, wir auch. Er lohnt, wir dürfen auch lohnen. Und zwar lesen wir im 1. Timotheusbrief, denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da drisst, nicht das Maul verbinden und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. So macht es Gott. Das ist das Prinzip in der ganzen Schöpfung, dass man arbeitet und Lohn hat, dass Früchte entstehen, dass Honig da ist, dass Ertrag da ist, Flora, Fauna, die Menschen. Gott lohnt und Gott lohnt gerecht. Viele Beispiele in der Bibel, Jesus hat die auch gebraucht, wenn der Mensch mit seinen Talenten dient und dann kommt Gott am Ende und dann sagt er, sowohl zu dem, der viel dazu gewonnen hat, als der, der etwas weniger dazu gewonnen hat, genau das Gleiche. Ei, du treuer Knecht, du warst über wenigem getreu, ich will dich über viel setzen. Nur der Faule, der wird nochmal extra angesprochen. Aber der, der sein Leben zur Verfügung stellt mit der Begabung und Kraft, die er hat, ob es wenige Kräfte sind oder viele Kräfte sind, sie werden gleich gesegnet. Er bewertet nicht die Leistung, sondern er bewertet das Herz, worin man arbeitet für den Herrn. Und er lohnt diese Arbeit. Er zeigt Lohn mit Wertschätzung. Und Gott ist nie knauserig. Wenn wir in der Bibel schauen, dann sagt er, die Ehren bringen Frucht 30, 60, 100-fältig. Und damit macht er einen Vergleich, um deutlich zu machen, was du Gott gibst. Das wird immer reichlich gelohnt. Als das Volk einmal Israel geklagt hat, dass sie kein Fleisch haben, hat Gott die Vögel, die Wachteln befohlen, dass sie über das Volk eigentlich tot auf den Boden fallen. Und dann lesen wir, wie das Volk dieses Fleisch, diese Vögel gesammelt hat. Und dann steht dort geschrieben, dass die teilweise eine Elle hoch gestapelt lagen im Lager. Über einen halben Meter hoch. Also Gott hat dann gesagt, und es soll euch aus der Nase rauskommen, hat er gesagt. Könnt ihr alles nachlesen. Also Gott ist nicht knauserig, wenn es darum geht, seine Kinder zu lohnen. Und davon dürfen wir auch lernen. Die Bibel spricht immer im Alten Testament, auch in den Ausführungen der Gesetze, von einem gerechten Lohn. Und sie straft immer, wenn ein Mensch ungerecht ist, ungerechte Maße hat, betrügt, stehlt auf Kosten anderer. Gott ist großzügig in seiner Wertschätzung. Und noch das Letzte. Gott ist aktiv und treu. Und wir? Im Psalm 121 lesen wir von Gott, siehe, nichts schlummert und nichts schläft, der Hüter Israels. Der Herr ist dein Hüter, der Herr ist dein Schatten über deine rechte Hand. Gott ist aktiv. Er schläft nicht. Und wenn hier heißt, Gott, der Herr ist ein Schatten über deine rechte Hand. Die rechte Hand, das ist in der Bibel der Ausdruck von dem handelnden Menschen. Die rechte Hand ist der Ausdruck, das ist der Aktive, der tut etwas, der bewegt sich. Der ist in dieser Welt ganz dabei. Und dann sagt Gott, ich bin ein Schatten über deine rechte Hand. Das heißt doch, ich bin dabei. Egal in welchem Beruf du tätig bist, ich will Schatten über deine rechte Hand sein. Ich will dich schützen, ich will mit dir verbunden sein in deiner Arbeit, die du tust. Wunderbar, wenn ein Mensch das erlebt. Er ist aktiv. Unsere Organe sind treu und aktiv und tun ihr Werk. Unsere Erde ist treu und aktiv und bringt ihre Frucht. Und alles zu unserem Wohl. Zu unserem Wohl. Der treue Gott, Schöpfer und Erlöser, sorgt für seine Kinder. Gott ist treu in seinem Dienst an uns und wir sollen es auch sein. Er lohnt nicht die Leistung an sich, er lohnt die Treue in der Arbeit. Es geht um die Herzenseinstellung. Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen. Eigentlich heißt es aus der Seele heraus, aus dem Inneren heraus. Ganz, als ganzer Mensch. Als dem Herrn und nicht dem Menschen, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen wird. Ihr dient dem Herrn Christus. Da dachte er nicht nur an Timotheus und Silas und an den Missionsbefehl, sondern dachte er an der ganzen Gemeinde. So wollen wir auch fleißig unserem Herrn dienen an dem Platz, wo wir stehen. Die Bibel sagt, geh hin zur Ameise, du Fauler. Sehe ihre Weise an und lerne. Und das ist ein abschließendes Wort, um das noch deutlich zu machen. Gott ist aktiv. Nun, meine Söhne, seid nicht lässig, denn euch hat der Herr erwählt, vor ihm zu stehen und ihm zu dienen. Ihr sollt seine Diener sein und ihm Rauchopfer darbringen. Gott will, dass wir fleißig für ihn arbeiten. An dem Platz, wo wir stehen, Gottes Hände sein, Gottes Füße sein, Gottes Mund sein, am Sonntag wie am Werktag, das gibt unsere Arbeit Würde und Segen. Egal, wo wir stehen, Er will es mit uns tun. Das ist die Grundlage der Bibel. Und in den nächsten Wochen werden wir hören, in einzelnen Bereichen, wie das aussieht, wo meine Kämpfe sind und wie Gott mir helfen will. Wollen wir noch beten zusammen. Herr, wir danken dir für dein Wort. Deine Liebe ist so groß. Du bist ein arbeitender Gott zu unserem Wohl, ein segnender Gott. Und wir dürfen auch arbeiten. Du hast uns als Schöpfer die Gaben dazu gegeben, mit unseren Händen, Gedanken und Füßen. Und du willst in diese unsere Glieder wirken, begaben. So wie in der Gemeinde auch, so viele Gaben und Dienste sind, die du eingesetzt hast. So ist auch unser Leben so recht unterschiedlich. Und du willst uns darin leiten. Ich danke dir. Und ich bitte für die, die manchmal den Eindruck haben, ach, was ist das überhaupt für eine Arbeit, die ich mache? Und kaum einer sieht es. Herr, schenke uns den Blick, dass wir diese Arbeit mit dir tun dürfen. Und dann erleben, wie du uns gebrauchst, an dem Platz, wo wir stehen. Eine Arbeit, die vielleicht bei Menschen wenig beachtet wird und wenig wertgeschätzt. Aber wenn wir es aus Liebe zu dir tun, Herr, wird es eine gesegnete Arbeit sein. Und wirst du auch darin uns zum Zeugen gebrauchen können. Dazu gib deine Gnade und Kraft. Begegne die in unserer Mitte ganz besonders, die hier leiden, die hier von Menschen das nicht bekommen, was du ihnen zusprechen willst. Liebe, Wertschätzung, Begleitung. Danke für deine Gegenwart, auch wenn wir jetzt noch das Mahl feiern, um nochmal deutlich uns daran zu erinnern. Du bist bei uns, du segnest uns und willst uns gebrauchen. Amen.